was ist Sexualität noch? Für mich als Coach und jemand, der Menschen begleitet, die mit sich und ihrem Leben und ihren Beziehungen strugglen. Sexualität ist ganz klar auch eine Gesundheitsvorsorge. Körperkontakt beeinflusst unsere Hormone, meistens ins Positive, sorgt dafür, dass Stresshormone abgebaut werden und eine positive Interaktion macht ja auch was mit uns. Und da wird mir durch den Körperkontakt Spaß und Freude und andere positive Emotionen frei Haus geliefert, ohne dass ich groß Aufwand betreiben muss. Ich muss also kein Bungee-Jumping buchen oder irgendwie sowas. Also es ist einfach eine positive Interaktion und das ist ja mega praktisch.
Hallo, herzlich willkommen bei Monogamie, Polyamorie und Co., dem Podcast für alle Formen von Beziehungen. Mein Name ist Sonja Jüngling, ich bin Paar- und Sexualberaterin, Workshopleiterin, Aufklärerin, Mutter, Naturliebhaberin, Musikerin, Trasseurin, Grenzgängerin und Gegensatzaushalterin. Zusammen mit meinem wunderbaren Häfelein Luna möchte ich Wissen und Verständnis weitergeben für alle Formen von und Wünsche in Beziehungen. Unter anderem wirst du in jeder Folge unseres Podcasts finden Unterstützung für ganz individuelle Lösungen in Beziehungsformen, nicht nur, aber auch abseits unserer westlich gelebten Norm. Wissen, Impulse, Tipps und Tricks für höhere Beziehungsqualität und ganz viel Infos rund um das Thema gute Beziehungen und Selbstfürsorge. Ganz wichtig ist uns noch zu sagen, dass das Hören dieses Podcasts dir viel geben kann, gleichzeitig allerdings keine Paarberatung oder Therapie ersetzen kann und dass es unheimlich sinnvoll sein kann, sich früh eventuell sogar gemeinsame Unterstützung in welcher Form auch immer zu suchen. Schaff Raum für das, was dich bewegt. Und nun viel Spaß mit der heutigen Folge.
Hallo miteinander, dann können wir starten mit einer neuen Themenfolge hier bei Mopoko. Und zwar sprechen wir heute über Sexualität. Das ist der erste von zwei Teilen zu dem Thema. Und es wird natürlich auch noch was zum Thema sexuell übertragbare Krankheiten geben. Dann wäre es ein dritter Teil. Heute geht es also um Sexualität. Ich werde demzufolge viele Wörter in den Mund nehmen, die irgendwie mit Sexualität zu tun haben, mit sexuellen Handlungen, aber auch Körperteile. Und vermutlich, so wie ich mich kenne, werden auch Sachen rausrutschen, die eher im umgangssprachlichen Bereich sind. Und falls du eine Person bist, die da nicht so gut drauf klarkommt oder die heute da vermutlich nicht so gut drauf klarkommt, dann würde ich dir empfehlen, dass du den Podcast entweder wann anders oder gar nicht hörst oder ihn vielleicht von jemand anderem hören lässt, um dir dann erzählen zu lassen, was so die Punkte für dich waren, damit du dann nochmal entscheiden kannst, ob du das hören möchtest oder nicht. Also eine kleine Trigger-Warnung. So, heute trägt unsere Folge den Titel Spaß, Heilung, Verbindung. Ja, was denn nun? Also es geht eher um die Basics. Und das nächste Mal wird es darum gehen, was eigentlich mit dem Thema Sexualität passiert, wenn eine Person mehr will als die andere. Genau. Ich gebe wie immer einen kleinen Ausblick. Worum geht's heute? Erstmal gibt es eine sehr ausführliche Definition. Dann gibt es ein paar Antworten zu der Frage, welche Rolle oder Funktion Sexualität in Beziehungen spielt. Und dann im dritten Teil geht es darum, warum sich externe Sexualität oft anfühlt wie eine Bedrohung. So, dann geht's mal los. Also, als erstes habe ich natürlich wie immer das Internet befragt und den Duden befragt und so und habe da mir so ein paar Sachen rausgesucht, die da als Definition genannt wurden. Mehr oder weniger eine offene Definition. Und da war, fand ich ganz schön, die Gesamtheit, also es ist, glaube ich, auf Wikipedia, aber auch aus dem Duden. Weiß ich gerade nicht. Wenn es dich interessiert, schreib mich gerne an. Die Gesamtheit der Lebensäußerungen, Verhaltensweisen, Empfindungen und Interaktionen von Lebewesen in Bezug auf ihr Geschlecht. Ich würde da gar nicht so konkret auf ihr Geschlecht gehen, sondern geht so insgesamt ja auf die Interaktion zwischen Geschlechtern. Ich war etwas irritiert, als ich das gelesen habe. Dann ist mir aber klar geworden, warum das so genannt wird. Denn die Entstehung von Sexualität ist ja eine intergeschlechtliche Fortpflanzung. Also der Grund, warum es Sexualität gibt, ist ja, dass die Lebewesen sich nicht mehr einfach nur geteilt haben, sondern dass durch die Vermischung von Erbgut neues Leben entstanden ist. Und ich finde es ganz witzig, dass mir das erst so ganz am Ende meiner Recherchearbeit aufgefallen ist, dass ich erst ganz am Ende drauf gekommen bin, dass Sexualität ja ursprünglich ein Fortpflanzungstool ist. Und natürlich muss es mittlerweile keine Fortpflanzungsabsicht oder geschlechtliche Unterschiedlichkeit mehr geben, damit es Sex gibt. Also die offizielle Definition ist im Grunde genommen, dass Sexualität eine gewisse Form von körperlicher Intimität bedeutet. Das ist so quasi die Sexualität als Handlung oder ja, Orientierung, aber mit der Sexualität ist halt alles drumherum gemeint, was irgendwie in das Thema Fortpflanzung und Geschlechtlichkeit, geschlechtliche Unterschiede geht. Also man könnte sagen, und da gehen wir jetzt weg von dem, was ich in anderen Definitionen gefunden habe, Sexualität sind Handlungen, die ursprünglich zwar dazu dienten, die Fortpflanzung zu sichern, aber wir haben Sexualität nicht mehr deswegen, sondern weil es so fürchterlich Spaß macht. Und warum? Also im Idealfall, wenn es gut läuft. Und warum macht Sexualität Spaß? Natürlich, damit wir mehr davon machen, weil das für die Vielfalt und das Leben an sich günstig war. Also wenn wir uns ganz viel fortpflanzen und wenn wir uns lieber intergeschlechtlich fortpflanzen, denn die ersten Lebewesen, die das für Jahrmillionen gemacht haben, die hatten noch die Wahl. So, und irgendwann war dann halt klar, wir pflanzen uns entweder intergeschlechtlich oder durch Knospung oder ähnliches fort. Wobei, wenn ich richtig informiert bin, es gibt ja immer noch Lebewesen, die das können. Läuse zum Beispiel. Ameisen auch. Ja, wie dem auch sei, es macht deswegen so viel Spaß, weil es neues Leben entstehen lässt. Ich bin ja Biologin, da muss ich jetzt ein bisschen ausholen. Tut mir leid, falls dir das zu viel ist. Die Spezies, die das als spaßig empfunden haben und deswegen mehr gemacht haben, haben sich einfach mehr fortgepflanzt als die, die keinen Bock auf Sex hatten. Und deswegen macht uns Sex so viel Spaß. Genau. Meiner Meinung nach muss Sexualität nicht immer Körperkontakt sein. Und natürlich ist Sexualität auch jegliche Handlung ganz abseits von PIV, also Penis-in-Vagina-Sex oder Koitus oder Geschlechtsverkehr, an Brustwarzenknabbern zum Beispiel, kann auch sehr sexuell sein. Und es kann auch BDSM, Kink oder Fetisch beinhalten, also Sachen, die auf den ersten Blick vielleicht überhaupt nichts mit Sexualität zu tun haben und dennoch in die Richtung einsortiert werden, weil der Großteil der Menschen, der diese Handlungen vornimmt, in irgendeiner Form eine sexuelle Erregung dabei spürt. So, das heißt, ich definiere Sexualität auch so, dass es in irgendeiner Form eine erotische Komponente geben muss. Also dass entweder Erregung oder Lust, das sind nämlich zwei sehr unterschiedliche Dinge, oder eine Form von Befriedigung dabei eine Rolle spielt und dass Sexualität, also sexuelle Erregung irgendwie da ist, dass es eine sexuelle Komponente gibt. Das heißt aber, ob etwas sexuell ist oder nicht, kann sowohl vom Vorgang als auch von der Wahrnehmung und dem eigenen Gefühl abhängen. Das ist also gar nicht so einfach zu definieren, wie das landläufig immer angenommen wird. Natürlich kann ich behaupten, wenn ich jemanden küsse, ist das sexuell, oder wenn es Piff gibt, ist das sexuell. Aber ganz viele Leute, die durchaus schon Situationen erlebt haben, wo das mit Sexualität relativ wenig zu tun hatte oder mit Lust oder Erregung relativ wenig zu tun hatte, sondern einfach, also entweder nicht mit Lust oder nicht mit Erregung oder mit beidem nicht. Also nur weil eine Handlung landläufig als sexuell wahrgenommen wird, muss das noch lange nicht sein, wenn das für die Person sich anders anfühlt. Also es kommt meiner Meinung nach sowohl auf die Handlung als auch auf das Gefühl dahinter an. Das ist aber nur meine Definition, beziehungsweise diese Definition teile ich mit vielen Menschen, die im Coaching oder in der Beratung unterwegs sind, dass es eben nicht nur von dem Vorgang an sich, sondern eben auch von der Wahrnehmung abhängt. Okay, welche sexuellen Ausprägungen gibt es? Ich lasse die sexuelle Orientierung bezüglich der Geschlechtlichkeit mal aus, weil das ist vermutlich bekannt. Ihr wisst vermutlich alle, was heterosexuell, homosexuell, pansexuell, bisexuell und so weiter ist. Also da geht es darum, von welchem Geschlecht ich mich angezogen fühle. Falls nicht, melde dich gern. Vielleicht machen das so viele, dass ich das doch noch mit reinnehme. Aber ich möchte auf die sexuelle Orientierung bezüglich der Form der sexuellen Erregung eingehen. Denn es gibt da durchaus sehr unterschiedliche Sichtweisen davon, wie Sexualität oder sexuelle Orientierung gestaltet sein muss. Es gibt ganz viele Menschen, die davon ausgehen, dass alle Menschen einen Sexdrive haben. Das ist aber nicht wahr. Es gibt auch asexuelle Menschen, also Menschen, die von sich aus kein Interesse an Sex haben. Es gibt ganz viele Definitionen davon. Du kannst gerne da mal schauen auf dem Queer-Lexikon, das ist in den Shownotes verlinkt, oder auf meinem Lexikon auf meiner Internetseite. Da hast du Hinweise dazu, aber das findest du auch ganz leicht im Internet. Da gibt es eben leichte Abweichungen immer, aber ich habe das jetzt mit diesen Worten gewählt. Und da gibt es aber auch Abstufungen. Ja, es gibt auch welche, die nur unter bestimmten Voraussetzungen Lust auf Sex haben. Die nennen sich dann Gray oder Gray mit A sexuell. Es gibt Frey oder Ignatus sexual. Das heißt, das sexuelle Verlangen ist nur bei Menschen vorhanden ohne emotionale Bindung. Das wäre so der Klassiker, wenn die Person in einer neuen Beziehung ist, totale Lust hat und sobald es eine emotionale Bindung gibt, also nach einer Weile, nach der Schmetterlingsphase, hört das auf. Oft wird dann gesagt, das liegt am schlechten Sex oder ich liebe den nicht mehr oder keine Ahnung. Aber es gibt eben auch einen Anteil von Menschen, bei denen gehört das einfach zur Sexualität dazu. Genauso wie es auch Menschen gibt, die ausschließlich einen sexuellen Sog erleben, wenn es auch eine langfristige emotionale Bindung gibt. Das wäre dann demisexuell. Also auf dem Asexual-Spektrum gibt es ganz viele unterschiedliche Dinge und ich finde es total schön, dass wir durch die größere queere Präsenz überall lernen dürfen, was es für Unterschiede gibt. Also es gibt ja zum Beispiel auch aromantische Menschen. Ich muss gestehen, dass ich das vor 10 Jahren auch alles noch nicht wusste. Also ich finde es einfach total erleichternd, dass egal wie ich drauf bin, es Menschen gibt, denen es auch so geht und deswegen bin ich weder alleine noch krank. Also jeder Jeck ist anders und das immer mal wieder auch in dem Bereich zu hören, finde ich total schön. Das zu den Ausprägungen. Ja, und was ist Sexualität noch? Für mich als Coach und jemand, der Menschen begleitet, die mit sich und ihrem Leben und ihren Beziehungen strugglen. Sexualität ist ganz klar auch eine Gesundheitsvorsorge. Körperkontakt beeinflusst unsere Hormone, meistens ins Positive, sorgt dafür, dass Stresshormone abgebaut werden und eine positive Interaktion macht ja auch was mit uns. Und da wird mir durch den Körperkontakt Spaß und Freude und andere positive Emotionen frei Haus geliefert, ohne dass ich groß Aufwand betreiben muss. Ich muss also kein Bungee-Jumping buchen oder irgendwie sowas. Also es ist einfach eine positive Interaktion und das ist ja mega praktisch. Da gibt es natürlich auch einen biologischen Hintergrund zu. In der Funktion ist es so, dass Körperkontakt Bindung bestärkt und Beruhigung auslöst, weil das uns eben zeigt, wir sind nicht allein und eine soziale Bindung ist für uns alle super wichtig. Also so ist unsere Spezies nur so erfolgreich geworden, weil wir eben als Gruppe interagieren und uns um die schwächeren Mitglieder der Gruppe kümmern und somit als Gruppe insgesamt stärker sind. Und natürlich gibt es da diverse Parallelen im Tierreich. Hier seien die Bonobos erwähnt, die Sexualität auch als Konfliktlösungstool nutzen. Also es gibt verschiedene Gruppen, die eher Gewalt nutzen und es gibt Gruppen, die Körperkontakt und Sexualität als Beruhigungsstrategie. Was ist also Sexualität auch? Es ist eine Gesundheitsvorsorge, weil es ein Grundbedürfnis ist. Ihr kennt vermutlich alle dieses grausame Experiment, wo Säuglingen der Körperkontakt untersagt wurde, die dann tatsächlich daran eingegangen sind. Ich weiß gar nicht, es ist ein schreckliches Wort, aber die sind wirklich einfach gestorben. Das ist fürchterlich, dass es dieses Experiment gab und ich hoffe, sowas passiert nie wieder. Aber es zeigt einfach nochmal sehr, 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 sehr deutlich, dass Körperkontakt ein Grundbedürfnis ist. Und zwar bei jedem. Bei dem einen mehr, bei dem anderen weniger, als Kind sicherlich noch mehr als Erwachsener, aber es ist ein Grundbedürfnis. Und deswegen trägt es zur Gesundheit bei, wenn ich Kuscheln und Sexualität in mein Leben integriere, sofern es sich für mich gut anfühlt. Ja, das kann natürlich auch anders sein, wenn ich zum Beispiel auf dem Ace-Spektrum unterwegs bin oder wenn ich vielleicht negative Erfahrungen damit habe. Außerdem erfüllt Sexualität noch ganz viele andere Sachen. Das ist nämlich eine ganz tolle Achtsamkeitsübung, weil ich ja in meinem Körper und in mir sein darf. Dann macht es auf jeden Fall am meisten Spaß. Es ist eine Regulationsmöglichkeit, weil natürlich Körperkontakt und Sexualität eben Beruhigung ist und Hormone auslöst. Ne? Also Stresshormone werden abgebaut. Das heißt, es ist eine Regulationsmöglichkeit, wo ich gar nicht viel für tun muss und auch noch Spaß dabei habe. Ja, es ist nicht so, ja, jetzt muss ich mal spazieren gehen oder jetzt muss ich mal Tagebuch schreiben, sondern wenn ich Sexualität habe, dann bin ich in gewisser Form besser reguliert, ohne dass ich viel dafür tun muss. Für die meisten ist es so. Wenn ich natürlich auf dem Ace-Spektrum unterwegs bin, dann kostet mich Sexualität sehr viel Kraft und dann ist es natürlich leider eine Regulationsmöglichkeit, die dieser Personengruppe versagt ist. Und Sexualität ist auch eine Heilungsmöglichkeit, denn wenn ich spüre, dass es eine andere Person gibt, wenn ich spüre, dass die andere Person da ist und auch nicht weggeht, wenn zum Beispiel in der Sexualität negative Gefühle rauskommen durch eine vergangene Erfahrung, dann ist eine positive Sexualität auch die Möglichkeit zu heilen. Natürlich spreche ich hier nicht von Menschen, die sexualisierte Gewalterfahrung haben, die sie traumatisiert haben, aber Sexualität hilft einfach in mir und in meinem Körper und in meinem Selbstbewusstsein anzukommen, mich zu spüren, genau zu wissen, wer ich bin. Und ich glaube, es fällt vielen Menschen, also das trifft sicherlich nicht auf alle zu, aber es fällt vielen Menschen viel leichter in der Sexualität, die Hand dahin zu führen, wo es besonders schön ist oder eine Anleitung zu geben, weil ja das Zentrum der ganzen Geschichte ist und auch ja erwartet wird und dann eben auch mehr passiert, ja, und mehr möglich ist, als das im alltäglichen Leben der Fall ist, da ein Bedürfnis zu äußern. Das ist manchmal viel, viel schwieriger. Und ich will nochmal ganz klar machen, das gilt natürlich nicht für alle Menschen, sondern nur, wenn die Sexualität durch gute verbale und nonverbale Kommunikation geprägt ist. Also, was ist Sexualität? Sexualität ist eine körperliche Intimität und ob es sexuell ist oder nicht, kann vom Vorgang und der Wahrnehmung abhängen. Und Sexualität ist auch Gesundheitsvorsorge. Okay, zur zweiten Frage. Welche Rolle und Funktion spielt Sexualität denn in Beziehungen? Ja, einen Teil haben wir schon angeschaut. Das verstärkt die Bindung und verstärkt einfach das Wohlgefühl. Das macht natürlich in Beziehungen einiges aus. Und es bildet ja auch Beziehungen, wenn Bindung durch Sexualität erhöht wird. Ansonsten ist es schwer zu sagen, welche Rolle das spielt. Also auf den ersten Blick scheint ja sehr klar, was Sexualität ist. Aber wie ihr in der Einleitung gehört habt, verschwimmen die Grenzen da natürlich auch, wenn ich sage, naja, wenn ich zum Beispiel Sex übers Internet habe, also wenn es Solo-Sex gibt, der eben dann doch nicht Solo ist, sondern Menschen turnen sich gegenseitig an, dann gibt es ja keine körperliche Berührung und es ist trotzdem Sex. Also an welcher Stelle ist es gemeinsame gelebte Sexualität und an welcher nicht? Da gibt es ganz unterschiedliche Meinungen. Ich habe natürlich eine ganz klare Sicht darüber, ob das Sexualität ist oder nicht, wenn man gemeinsam sich dabei anguckt. Nämlich, das ist Sexualität, aber es gibt sicherlich auch Leute, die das anders sehen und die sagen, das ist innerhalb unserer sexuellen Exklusivität möglich, ohne dass es als Betrug wahrgenommen ist. Also, welche Rolle und Funktion spielt Sexualität in Beziehungen? Das ist ein bisschen unklar, weil die Sexualität unklar ist an dieser Stelle. Weil es eben oft als Exklusivitätselement angenommen wird, aber ohne darüber zu reden, ob das das einzige Exklusivitätsmoment ist und ab wann es denn als Exklusivitätsmoment gilt. Ja, ist die Umarmung oder der Kuss auf die Wange zur Begrüßung schon ein Element, das exklusiv wahrgenommen wird? Also ich kenne durchaus Beziehungen, wo das so ist, aber das hat mit Sexualität dann oft nichts zu tun. Also das verschwimmt halt alles. Und es kann halt auch sein, dass eine Person, die sagt, nee, wieso, für mich ist das gar nicht sexuell, mach das ruhig mit anderen Leuten, da überhaupt kein Problem mit hat. Also welche Rolle und Funktion spielt Sexualität in Beziehungen? Sie kann auf jeden Fall Verbindung schaffen, aber darüber hinaus ist es total schwierig, das so klar zu definieren, finde ich. Und es kommt da eben auch auf die Beziehung an. Also wenn ich auf eine Partnerschaft gucke, dann ist das sicherlich was ganz anderes, als wenn ich auf eine Freundschaft gucke oder auf Fremde oder Bekannte oder Arbeitskollegis. Also das ist da ja ganz unterschiedlich. Welche Rolle spielt Sexualität in Partnerschaften? Die Gesellschaft impliziert, dass es zur Partnerschaft dazugehört und sie sogar definiert. Also, dass eine Partnerschaft dann eine Partnerschaft ist, wenn ich eine gute Freundschaft habe, die außerdem sexuelle Komponenten oder sexuelle Anziehung beinhaltet. Und diese Darstellung hat natürlich für verschiedene Personengruppen ein großes Problem. Nämlich einerseits für die, die Sexualität mit anderen wollen, aber das gar kein Punkt ist, dass die Partnerschaft dann aufhören muss. Und es ist auch für die Leute ein Problem, die vielleicht gar keine Sexualität leben wollen und sich trotzdem in einer Partnerschaft sehen. Und selbst dann, wenn das einvernehmlich so ist, also wenn beide in dieser Beziehung sagen, ja, wir einigen uns darauf, eine Partnerschaft ohne sexuelle Komponenten zu haben, impliziert ja dieses Unterscheidungsmerkmal, mal sexuelle Vorhandensein oder nicht, dass es falsch ist, wenn ich eine Partnerschaft habe, die ohne Sex funktioniert, dass das irgendwie keine komplette Partnerschaft ist. Also da ist es wirklich einfach schwierig. Und es ist sogar so, dass früher in Deutschland, ich meine aktuell auch in Österreich, es so ist, dass sexuelle Treue eine Bedingung für die Ehe ist. Ja, die Ehe muss vollzogen werden. Das habt ihr sicherlich schon mal gehört. Und sie darf nur mit dem Ehepartner vollzogen werden. Und wie gesagt, in Österreich, meine ich, ist es so, dass du sogar eine Ehe anfechten kannst, wenn es zur sexuellen Treue kam. Und das war ja früher in Deutschland auch so. Also, welche Rolle oder Funktion spielt Sexualität in Partnerschaften? Die Gesellschaft impliziert, dass es dazugehört und dass sie das Ganze definiert. Ich sehe das ein bisschen anders. Und ich finde es schade, dass es so ist, weil das total einschränkt. Und das Gleiche gilt halt für Freundschaften, ne? Die Gesellschaft impliziert hier, dass es nicht zur Freundschaft dazugehört und das Fehlen von Sexualität die Freundschaft definiert. Und das sehe ich aber anders. Es ist Absprachensache und es zerstört auch nicht grundsätzlich eine Freundschaft. Ich kann die Ebenen von Beziehungen immer wieder wechseln. Also wenn beide dazu bereit sind und beide reflektiert genug dafür sind und die Konflikte aufarbeiten können, die dadurch entstehen. Aber das haben wir eben alles nicht beigebracht bekommen. Also Sexualität muss nicht unbedingt ein No-Go in einer Freundschaft sein. Das müssen aber beide Menschen dann gemeinschaftlich innerhalb von einer Beziehung zwischen zwei Menschen getroffen werden. Und warum spielt Sexualität in Freundschaften unabhängig davon trotzdem eine Rolle? Es ist Bedürfnis in Gesprächen. Denn ich mag es sehr, über Sexualität mit anderen Menschen zu sprechen. Und zwar mit Menschen, die diese Sexualität, über die ich gerade rede, nicht betrifft. Ich mag es sehr, mich mit Freunden darüber auszutauschen und einfach meine Kommunikationseinheiten loszuwerden, wenn alle, über die ich rede und mit denen ich rede, damit einverstanden sind. Und da hole ich mir natürlich vorher das Go. Also es kann ein Bedürfnis in Gesprächen sein, im Sinne von Austausch, im Sinne von Koregulation, dass ich mich über etwas ärgere oder besonders freue und da meine Gefühle mit anderen Menschen reguliere. Und es kann natürlich auch ein Punkt sein, mich mit Freundis darüber auszutauschen, dass ich mehr lerne. Ja, dass ich vielleicht sage, naja, als das und das gemacht habe, das fühlte sich irgendwie komisch an. Ist dir das auch schon mal gegangen? Was könnte ich da anders machen? Hast du eine Idee? Hast du eigentlich Erfahrungen mit Gleitgel? Welche Kondome benutzt du? Hast du gute Erfahrungen mit Lecktüchern? All solche Dinge. Das geht natürlich auch gut in Freundschaften. Also, welche Rolle und Funktion spielt Sexualität in Freundschaften? Die Gesellschaft sagt überhaupt keine. Ich sage, mindestens in Gesprächen darf und sollte sie eine Rolle spielen, damit es uns noch besser geht. Und ich bin auch der Meinung, dass wenn es eine sexuelle Anziehung zwischen zwei Menschen gibt, die in einer Freundschaft sind und wo sonst nichts dagegen spricht, also kein Partner was dagegen hat oder eine sexuell übertragbare Krankheit kein Problem ist, dann darf Sexualität da eine Rolle spielen. Und das ist dann nicht immer gleich eine Freundschaft plus, wenn man sich gegenseitig die Bedürfnisse erfüllt. Manchmal sind Menschen Single und haben eine total schöne Freundschaft und haben einfach das Bedürfnis von gemeinsamer Sexualität mit irgendeinem Menschen und nicht nur Solo-Sex. Das ist halt sowas wie you scratch my back, I scratch yours. Also ich kratze deinen Rücken, du meinen. Ich kann das halt nicht selber machen, ich brauche da jemand anderen für und warum sollten wir es nicht zusammen machen, wenn wir eben sehr offen in der Kommunikation sind und sehr bedacht sind, dass es für beide in dem Freundschaftsrahmen bleibt und sobald sich da etwas ändert, dass man darüber ins Gespräch geht und dann Maßnahmen ergreift, wenn sich eine Person damit nicht wohlfühlt. Genau, welche Rolle spielt Sexualität in Beziehungen zu Fremden oder Bekannten oder Arbeitskollegen, also allem, was nicht Bekanntschaft oder Freundschaft ist. Also grundsätzlich ist es so, dass manche Menschen so gepolt sind, dass Sexualität immer eine Rolle spielt. Manche Menschen sind so gepolt, dass es kategorisch ausgeschlossen wird und manche lassen sich treiben und manchmal spielt es dann eine Rolle und manchmal nicht. Aber auf jeden Fall ist Sexualität omnipräsent und dadurch immer irgendwie unterschwellig Thema. Also welche Rolle spielt da Sexualität? Ja, die Rolle, die die Personen, die Sexualität in ihrem Leben haben oder in ihren Gedanken haben, die Rolle, die sie ihnen zuschreiben. Genau. Nochmal zusammenfassend, also welche Rolle oder Funktion Sexualität in Beziehungen spielt, kommt auf den Kontext an, also mit was für einer Art von Beziehung habe ich zu tun. Es ist außerdem schwer zu sagen, weil relativ unklar ist, wo die Exklusivität einer Partnerschaft zum Beispiel anfängt und aufhört und was da eigentlich dazugehört und was nicht. Und dadurch, dass Sexualität omnipräsent ist, ist es eigentlich für die meisten Menschen ein Thema. Und es ist halt ein körperliches Grundbedürfnis. Es gibt Menschen, die brauchen täglich Sexualität, vielleicht weil sie dran gewöhnt sind, vielleicht weil sie einfach eine höhere Libido haben. Und es gibt andere, die brauchen es nicht oder wünschen sich das nicht so häufig. Aber natürlich die Leute, die tägliches Bedürfnis nach Sexualität haben, für die spielt es natürlich eine viel größere Rolle als für andere Menschen. Kommen wir zum dritten Punkt. Warum fühlt sich externe Sexualität oft an wie eine Bedrohung? Ja, da muss ich tatsächlich sagen, da bin ich eigentlich genau die falsche Person, das zu sagen, weil ich hatte damals noch keinen Namen dafür, aber ich habe ehrlich gesagt noch nie verstanden, wieso ich ausgerechnet Sexualität nur mit einer Person haben darf. Also für mich war immer so, wenn Schachspielen oder Klettern oder was weiß ich mit der Person Spaß macht, dann finde ich, darf ich das auch machen. Und ich habe noch nie verstanden, wieso mir gesagt wurde, dass Sex da was anderes ist. Für mich waren Partnerschaften immer von anderen Dingen geprägt, also zum Beispiel Transparenz, Ehrlichkeit, dem Beschluss, eine gemeinsame Lebenspartnerschaft zu bilden oder gemeinsam zu wohnen. Aber ich habe natürlich auch gelernt, dass ich ein Fass aufzumachen habe, wenn jemand anders eine andere Frau geküsst hat. Und wenn ich Angst hatte, die Beziehung geht daran zugrunde, dann war ich natürlich auch sauer. Aber ich hatte auch Angst, dass die Beziehung zugrunde geht, wenn mein damaliger Freund mit jemandem einfach Dinge getan hat, die ich gerne mit ihm gemacht habe, wie mit dem Auto durch die Gegend fahren, Autos reparieren. Also wenn der das mit anderen Menschen gemacht hat, war ich eifersüchtig. Aber mir ging es da um die emotionale Nähe und nicht um die körperliche Nähe. Insofern bin ich die falsche Person, die erklären kann, warum Sexualität oft so eine Bedrohung ist, aus der Ich-Perspektive. Natürlich habe ich da eine paartherapeutische Antwort drauf. Aber ich kann an dieser Stelle nochmal sagen, dass es uns von Mopoko ein ganz großes Bedürfnis ist, Menschen hier im Interview zu haben, die mono gepolt sind oder mono leben, auch wenn sie nicht im Mono-Setting unterwegs sind. Also, wenn du weißt, warum externe Sexualität sich grundsätzlich bedrohlich anfühlt und darüber reden möchtest, mir das erklären möchtest, dann würde ich mich total freuen, wenn du dich als Interviewpartnerin bei mir meldest, weil ich total gerne auch andere Sichtweisen hier zeigen möchte. Und ich glaube, dass es einfach ganz viele Menschen gibt, die eher verstehen, warum Sexualität als Bedrohung wahrgenommen wird, als dass es das nicht tut. Insofern, falls du Lust hast, mit mir ins Gespräch zu gehen und mir das zu erklären, sowohl hinter den Kulissen als auch als Interview, immer her mit deiner Meldung. Das fände ich richtig gut. So, und warum fühlt sich externe Sexualität also an wie eine Bedrohung? Aus persönlicher Sicht kann ich das nicht sagen, aber natürlich habe ich ganz viele Menschen begleitet, bei denen das so ist. Also das erste habe ich gerade schon gesagt, weil es gesellschaftlich impliziert ist. Monogamie startete damals, also die Beziehungsform startete damals vor Jahrtausenden als Kontrolle der weiblichen Sexualität. Das ist jetzt hoffentlich anders. Und unter anderem die Kirche hat dann Sexualität tabuisiert und für die Fortpflanzung reserviert und dadurch eben auch dem Mann verboten, externe Sexualität zu leben und hat das sogar als Todsünde deklariert. Und so haben wir Menschen das ja auch wirklich lange gelebt. Und es ist eben als Unterscheidungsmerkmal für Beziehungen herangezogen worden. Das nimmt immer mehr ab und das finde ich auch gut, weil ich finde, alles fühlt sich besser mit Freiwilligkeit an und da ist es gut, wenn ich mit meinen Beziehungsmenschen selber definieren kann, was für uns Exklusivität bedeutet. Aber die meisten reden eben von Sexualität, wenn sie von Exklusivität reden. Das ist halt einfacher messbar, als eine emotionale Intimität oder andere Aspekte einer romantischen Beziehung zu definieren. Also ich kann halt sehr deutlich sagen, du hattest deinen Penis in ihrer Vagina und da habe ich halt einen Beweis für, als ich sagen kann, ich habe den Eindruck, dass du in diese Person verliebt bist oder romantische Gefühle für diese Person hast. Ja, es ist halt einfacher zu definieren. Und selbst wenn keiner lügen würde, merke ich es ja manchmal selber nicht, dass ich verliebt bin oder romantische Gefühle habe, weil ich es vielleicht nicht will und es mich selbst bedroht, weil ich mit der ursprünglichen Person in der Partnerschaft auf jeden Fall bleiben will. Also ein Punkt ist, weil es gesellschaftlich impliziert wurde. Ein anderer Punkt ist, weil es einfach negative Gefühle auslösen kann. Ja, Eifersucht, Neid, Verlustängste, Angst, die Beziehung zu verlieren, Projektion sind nur einige, die ich da nennen möchte. Also ich kann auch nicht sagen, warum sie ausgewiesenermaßen oder sehr häufig durch Sexualität ausgelöst werden. Ich bin mir sicher, da gibt es einen Grund für. Ich habe noch keine Studie gesehen, die diese Fragestellung hat. Wenn du da eine weißt, melde dich gerne bei mir. Ja, das ist halt einfach ein Grund, warum externe Sexualität als Bedrohung angesehen wird, weil es eben viele Menschen gibt, die ausgewiesenermaßen bei Sexualität mit anderen Menschen negative Gefühle haben oder eifersüchtig sind. Es gibt auch andere Themen, die das tun. Und die Frage ist halt natürlich Huhn oder Ei. Was war zuerst da? Die Erwartung, dass du dich schlecht fühlen musst, wenn deine Partnerperson mit jemand anderen schläft oder die Gefühle? So, das weiß halt niemand. Klar ist jedenfalls, dass es sich so rausgebildet hat und für die meisten Menschen gilt und dass negative Gefühle sich wie eine Bedrohung anfühlen für die meisten Menschen. Ich glaube, das brauche ich nicht zu erklären. Negative Gefühle sind in unserer Gesellschaft genauso tabuisiert und werden als unangenehm und wegdrückenswert betrachtet. Deswegen ist das natürlich ein Problem. Genau. Warum fühlt sich externe Sexualität noch an wie eine Bedrohung? Weil es eventuell ein Regelbruch ist. Also es kann ja sein, dass wir vereinbart haben, dass es eine sexuelle Exklusivität gibt. Da muss natürlich im Detail geguckt werden, weil es klassischerweise nur selten zusammen definiert wird, sondern man geht so in die Beziehung rein und denkt, es ist total klar, was damit gemeint ist, aber man redet nicht drüber. Und da gibt es durchaus auch von Menschen, die gerne im Monospektrum unterwegs sind, sehr unterschiedliche Ansichten dazu. Also der Klassiker ist, du darfst mit dem Geschlecht, von dem du dich angezogen fühlst, noch nicht mal reden, bis hin zu alles ist okay, bis auf Piff, also Penis und Vagina Sex. Genau, und der letzte Punkt, den ich gefunden habe, ist, dass externe Sexualität oft heimlich gemacht wird. Der Grund ist, dass wir gelernt haben, dass es viel wichtiger ist, Höflichkeit zu erfüllen oder andere Menschen nicht zu verletzen, als meine Bedürfnisse zu äußern. Das heißt, wenn ich Ideen habe, Gefühle habe, die für die andere Person negativ sind, dann habe ich gelernt, die zu verschweigen, weil ich ja meinen Gegenüber nicht verletzen will. Der Hintergrund ist toll, sorgt natürlich dafür, dass es ganz viele heimliche Affären gibt, dass es ganz viele heimliche Crushes gibt und ich bin davon überzeugt, dass wenn ich eine transparente Beziehung habe und ich mit meinem Beziehungspartner über meine Gefühle reden kann, werden sie erstens nicht so groß und zweitens können wir dann eine gemeinsame Lösung finden, wie wir damit umgehen und ich kann das Ganze regulieren und ich kann halt mit meinem Partner zusammen entscheiden, was bedrohlich wäre und was okay ist oder nicht und muss das nicht ganz übergriffigerweise alleine machen und verheimlichen. Ja, und das geht natürlich nur, wenn die andere Person auch mit den Gefühlen, die dann vielleicht entstehen, umgehen kann und wenn die Beziehung so vertrauensvoll ist, dass mit den Vorwürfen gut umgegangen wird, dass es, wenn möglich, keine Vorwürfe gibt und dass man gemeinsam als Team auf die Sache drauf guckt und nicht als Feind, als wir müssen um unser Recht oder sowas kämpfen. Genau. Also es wird oft heimlich gemacht und das sorgt natürlich dafür, dass es Vertrauensabbau gibt, vor allem wenn es passiv auffliegt. Also wenn ich irgendwie nach einem halben Jahr erzähle, ja, ich treffe mich schon mit einer anderen Frau und zwar gibt es da romantische oder sexuelle Komponenten und wir sind eigentlich monogam. Das ist schon schlimm genug, dann gibt es schon einen Vertrauensabbau. Wenn es aber durch jemand anderen auffliegt, ist der Vertrauensabbau nochmal um ein Vielfaches größer. Und selbst wenn es nie auffliegt oder wenn die Person dann fein damit ist, dass es auffliegt, bis dahin gibt es einen größeren Abstand, weil ich ja Dinge, die für mich groß sind, nicht teilen kann. Also wenn ich, keine Ahnung, in meinen Sportlehrer verknallt bin, vom Yogakurs oder so, und das berührt mich total und ich habe schon so lange die Gefühle nicht mehr gehabt und ich finde sie so toll und das ist so groß für mich, weil ich habe das Gefühl, der findet mich auch ganz toll und da kriege ich Bestätigung und so. Das ist ja total groß. Und selbst wenn ich da nichts mache, sage ich es oft nicht. So, dass ich mit meinem allerliebsten Herzensmenschen, mit dem monogamen Lebenspartner oder der monogamen Lebenspartnerin ganz für mich wichtige Prozesse und Entdeckungen und Gefühle nicht teile, sondern das vielleicht meiner besten Freundin erzähle oder niemandem. Und das sorgt definitiv für Abstand in der Beziehung. Kleine Seitenbemerkung, ich glaube, dass auch monogame Beziehungen deutlich davon profitieren, wenn über solche Dinge geredet wird. Denn dass es von einem Crush zu einem Verliebtsein und dann vielleicht zu einer Affäre kommt, das hängt ja von ganz vielen Faktoren ab. Und wenn ich aber im Team mit meinem Partner solche Sachen entscheide und den mitnehme und dann einfach weiß, was okay ist und was nicht und man gemeinsam eine Strategie erarbeitet, wo beide mitleben können, das ist immer für alle Beteiligten besser und sorgt dann am Ende dafür, dass weniger betrogen wird und damit weniger Beziehungen auseinandergehen. Meine Theorie. Es gibt natürlich auch da keine Studie zu, soweit ich weiß, es sei denn, du kennst die und schickst sie mir. Also, zusammenfassend, warum fühlt sich externe Sexualität an wie eine Bedrohung? Oder warum kann sich das so anfühlen? Weil es gesellschaftlich impliziert wird, dass das nicht in Ordnung ist, weil es negative Gefühle auslöst, weil es eventuell ein Regelbruch ist und weil es oft heimlich gemacht wird. Ja, das haben wir alle, das kriegen wir alle mit und es wird uns ja wirklich mit der Muttermilch eingeimpft und das macht uns natürlich in den aktuellen Situationen, wo es darum geht, einfach total unfrei und lässt uns gar nicht mehr dahin spüren, was eigentlich das Problem ist. Denn wenn es externe Sexualität gibt, dann gibt es ja mindestens 4 Punkte, nämlich gesellschaftliche oder innere Erwartung, Regelbruch, Heimlichkeit und negative Gefühle. Und wenn ich so geimpft bin, dass ich bei solchen Handlungen einfach an die Decke gehe, dann weiß ich vielleicht gar nicht mehr so richtig, warum ich an die Decke gehe. Und es wäre ja wichtig zu wissen, okay, bin ich eifersüchtig? Bin ich neidisch? Kann ich da vielleicht was tun? Ist es der Regelbruch und wie ist der überhaupt passiert? Aber da kann ich ja gar nicht hingucken, wenn ich das Programm laufen habe. Ich wurde betrogen, also muss ich sauer sein. Genau, jetzt bin ich am Ende und würde das Ganze nochmal zusammenfassen. Also, was ist Sexualität? Sexualität ist eine körperliche Intimität, die aber sowohl durch Handlungen als auch durch die eigene Wahrnehmung definiert wird. Sexualität ist auch Gesundheitsvorsorge, ganz, ganz wichtig. Es ist nämlich ein Grundbedürfnis. Welche Rolle oder Funktion spielt Sexualität in Beziehungen? Das kommt auf den Kontext an. Und dadurch, dass Sexualität omnipräsent ist, ist es unterschwellig immer irgendwie Thema und es ist total wichtig, sich mal damit auseinanderzusetzen, was für eine Rolle Sexualität eigentlich für mich spielt. Ob ich den Austausch oder die Koregulation brauche oder ob mir das was gibt und was mir das gibt und so. Und da mal drauf gucke, ob ich das eigentlich auch sehe, dass für mich Sexualität eine Bedingung ist, um Partnerschaft leben zu können. Genau. Und als letztes, warum fühlt sich externe Sexualität wie eine Bedrohung an? Weil es eben verschiedene Komponenten gibt, die dazu führen, dass es sich negativ anfühlt. Und da ist es durchaus auch sinnvoll, dahin zu gucken, was ist es eigentlich für mich? Und ist es wirklich das Unterscheidungsmerkmal für Beziehungen, dieser Aspekt, der mich da anpiekst, oder gibt es andere? Gut. Jetzt freue ich mich, dass du bis hierhin zugehört hast. Ich hoffe, du hast ganz viel mitgenommen. Mir ist einfach nochmal wichtig zu sagen, dass falls sich für dich Sexualität nicht nach Spaß anfühlt oder keine positiven Gefühle bei dir auslöst, muss das nicht unbedingt ein Drama sein, aber es ist grundsätzlich nicht gewollt. Wenn das für dich so ist, dann könntest du vielleicht sein, dass du auf einem Essspektrum unterwegs bist oder dass du einfach bisher noch keine gute Sexualität erlebt hast, dann lohnt sich für dich vielleicht schon mal, dir die Frage zu stellen, was kann ich für mich tun, damit es sich für mich besser anfühlt. Ne, da empfehle ich Podcasts, Bücher, das Internet oder auch Gespräche mit Freundis oder mit Personen, also mit der Partnerin oder dem Partner natürlich sowieso oder mit der Partnerperson, aber auch so Sorgentelefon oder so oder Familienberatungsstellen können da eine gute Hilfe sein. Und die können auch eine gute Hilfe sein, falls sich Sexualität für dich nicht gut anfühlt, weil du vielleicht sexualisierte Gewalt erlebt hast. Sollte das der Fall sein, bitte hol dir auf jeden Fall Hilfe. Du bist damit nicht allein. Es gibt mittlerweile furchtbar viele Menschen, die Hilfe geben können. Es gibt zum Beispiel Lara in Berlin. Die haben auch ganz tolle Flyer, sodass erstmal kontaktlos du dir Informationen holen kannst. Und wichtig ist auch, dass die Form der Hilfe sich für dich gut und richtig anfühlt. Mach das in deinem Tempo. Ja, guck hin, was fühlt sich gut an, was nicht. Wenn da eine Person ist, die dir einfach kein gutes Gefühl gibt, dann ist es die falsche. Und es kann sein, dass du eine Weile brauchst, um die richtige Person zu finden. Wenn du offen bist und auch da mit der Frage dran gehst, was kann ich für mich tun, damit es sich für mich besser anfühlt, dann wirst du eine Lösung finden. Vielleicht möchtest du erst telefonieren und kein Gesicht dabei haben. Vielleicht möchtest du das erst anonym haben. Also guck da gut auf dein Tempo und das, was du brauchst, aber hol dir auf jeden Fall Unterstützung, in welcher Form auch immer. Natürlich kannst du mich auch immer gerne ansprechen und ich kann dann auch weitervermitteln. So, und jetzt wünsche ich noch einen fantastischen Tag. Bei Fragen oder Anmerkungen freuen wir uns über Hinweise. Schön, dass du bei der heutigen Folge dabei warst. Wir freuen uns, wenn du etwas Wertvolles mitnehmen konntest. Vielleicht magst du es dir kurz notieren. Was hat dich bewegt? Gab es einen Aha-Moment? Möchtest du etwas vom Gesagten umsetzen? Möchtest du uns dazu etwas mitteilen? Dann schreib uns unter podcast@sonjajoengling.de oder auf Instagram @mopoko_podcast. Wir sind total dankbar, wenn du uns Hinweise oder Tipps gibst, die den Podcast verbessern oder meine Arbeit ergänzen können. Und wir sind dankbar, wenn du uns unterstützt, finanziell oder ganz praktisch und wenn du uns weiterempfiehlst. Alle Infos dazu findest du unter mono-poly-co.letscast.fm. Und wir freuen uns, wenn du ganz viel Wohlwollen in die Welt und in dein Herz trägst. Denn jede Person darf fühlen, was sie fühlt und hat gute Gründe für alles, was sie tut. Also begegne jeder Person mit Wohlwollen, auch ganz besonders dir. Lass uns die Welt liebevoller und verständnisvoller machen.